Grüezi miteinander, das ist Rosemarie Gasserist aus der Schweiz. Ich bin Autorin und Biografin. In diesem Kanal porträtiere ich Menschen, die heute etwas tun, was für morgen einen Unterschied macht. Es sind Pioniere, Wegbereiter, Erfinder, Tüftler, Leute, die etwas wagen. Und heute ist mein Gast Johannes Aschauer. Er hat den Jerusalemweg initiiert und er ist aus Österreich. Und hört selbst, was er zu sagen hat. Ich freue mich sehr, mit dir heute ein Gespräch zu führen. Wir haben uns persönlich auf dem Tempelberg in Jerusalem kennengelernt. Erzähl doch mal, wer bist du? Wer ist dieser Johannes?
Gute Frage. Es gibt ein schönes Zitat. Ich weiß nicht, wer du bist, und ich kann nur ahnen, wer ich bin. Also, wer ich bin, ist eine sehr gute Frage. Ich kann mal zu meiner Person eine kurze Vita sagen. Ich bin 1970 geboren, somit schon 53. Kaum zu glauben. Ich denke mir noch, ich bin 40 oder noch jünger. Also, dieses Kind in mir habe ich immer noch. Und Gott sei Dank, und ich hoffe, das bleibt mir das ganze Leben lang. Ja, und ich habe 2001 mit dem Pilgern begonnen. Und das war ein Stück am Jakobsweg, genau genommen von Sochaux-Pied-de-Port über die Pyrenäen nach Logroño in das Rioja-Gebiet. Und ich hatte dann aber auch eine Muskelverletzung und so. Und es war im Grunde genommen genug. Und für mich war das Thema Jakobsweg abgeschlossen damit. 2 Jahre später, es war im Winter, hatte ich so einen, ja, wie würde ich sagen, es war ein Traum. Und in diesem Traum war es klar, ich gehe nochmal den Jakobsweg, aber wen dann von zu Hause aus, also von Österreich. Und das war eben 2003 und so habe ich dann mit den Pilgern begonnen. Ich erzähle dann später mehr dazu. Und vom Beruf her bin ich, wie man bei uns in Österreich sagt, bei der Polizei oder Gendarmerie, Gendarme in Frankreich. Da denke ich immer dann auch auf Louis Dauphiné.
Ja, genau.
Also das, wir heißen jetzt Polizei, aber ich bin zur Gendarmerie gegangen. Und das wurde jetzt zusammengelegt. Und ja, habe mich jetzt sind jetzt 20 Jahre, seit 2003 mit den Pilgern auseinandergesetzt. Und das Ganze hat dann irgendwann zum Jerusalemweg geführt. Das war jetzt ein kurzer Umriss des Ganzen.
Und der Jerusalemweg, der führt von wo nach wo genau?
Also der Jerusalemweg beginnt im Grunde genommen am äußersten Ende von Europa oder am Anfang in Finisterre, je nachdem wie man sieht, Finisterre, Ende der Erde. Dort, wo auch der Jakobusweg endet, beginnt der Jerusalemweg und zieht sich dann durch 15 Länder bis Jerusalem. Das sind circa 8000 Kilometer. Und so gibt der Jerusalemweg auch eine Option für die Jakobuspilger. Denn auf der einen Seite sollte man ja, wenn man zu Fuß den Weg macht, früher musste man auch zu Fuß zurückgehen. Das heißt, es gibt dann den Weg retour. Und die andere Seite ist, wenn man im Finisterre ankommt und vielleicht noch Zeit hätte, weil man längere Auszeit gemacht hat, was auch immer. Aber der Weg ist eben aus beim Atlantik. Dann braucht man sich nur umdrehen und man steht am Beginn des längsten Friedensweges der Welt. Und der Weg nach Osten, der Sonne, dem Leben entgegen. Und so ist der Jakobsweg auch eine Art, war auch für mich so eine Art von Vorbereitung. Ja, also so würde ich das einmal beschreiben.
Also du nennst den Jerusalemweg den längsten Friedensweg der Welt. Das steht ja auch auf der Webseite, dass es geht bei diesem Weg sehr viel um Frieden, um Völkerverbindung. Und ich weiß jetzt gar nicht, welche Frage ich zuerst stellen soll. Ich fange doch trotzdem mal bei deinem Namen an. Du bist Johannes, du bist ein Johannes. Und Johannes der Täufer war ein Wegbereiter und du bist auch ein Wegbereiter. Und wir haben schon einmal darüber gesprochen, Nomen est Omen. Also warum oder wie kam es dazu, dass du diesen Weg bereitet hast? Also und es gab's, also ich verstehe es so, den gab es vorher nicht. Es gab vielleicht Trampelpfade oder schon lose Wege. Aber warum bist du derjenige, der diesen Weg bereitet hat? Wie kam es dazu?
Also, wenn man das jetzt ganz auf den jetzigen Punkt sieht, sehe ich mich auch irgendwo halt als Werkzeug, so würde ich das sagen. Also, ich habe das Ganze selbst nicht gewusst und du hast einmal etwas gepostet. Ein Ruf ist ein Ruf, das fällt mir jetzt ein dazu.
Ja,
Ich
stimmt.
habe schon kurz angeschnitten, dann kann ich das jetzt fertig machen. 2003 mit dem Jakobsweg, wo dieser Traum war und der war sehr reell oder real, wo ich wirklich gesehen habe, ich gehe nach Spanien von zu Hause und wohl vorher, 2 Jahre zuvor, ich nur nicht einmal 200 Kilometer geschafft habe, hatte ich dann diesen Traum, ah, jetzt gehe ich 3000 Kilometer. Und da haben meine Kollegen dann gesagt, ja, wenn du bis Innsbruck, das sind immerhin 300 Kilometer, schaffst, dann ziehen wir einen roten Teppich aus. Und wir sind dann tatsächlich angekommen und es hat dann mehrere besondere Erlebnisse gegeben am Weg nach Finisterre und Santiago. Und auch eines, was für mich sehr prägend war, nicht, dass wir angekommen sind oder ankommen haben dürfen, sondern es waren dann genau 99 Tage. Also es waren 99 Gehtage und in 99 Tagen ans Ende der Welt. Und so hat das dann angefangen, dass wir Vorträge gemacht haben. Und also Filmvorträge zum Jakobusweg in Schweiz, Deutschland, Österreich. Und da habe ich dann gemerkt, dass irgendwo vielleicht ein Talent da ist, dass die Leute halt beim Vortrag berührt gewesen sind, das Gefühl hatten, sie sind selbst mit uns mitgegangen. Und ich auch merkte, dass ich gerne moderiere. Und ich habe das immer so gemacht, ich habe nie frontal, also vor den Menschen, sondern ich habe mich immer unter die Menschen gesetzt. Vortrag wird ja öfters ein Film gewesen, vorhin kurz öffnen und dann sitze ich unter den Menschen und habe aus den Menschen heraus den Film moderiert, so habe ich die Verbindung aufrechthalten können und wurde praktisch ein Teil des Ganzen. Und da habe ich auch jedes Mal gespürt, dass da etwas passiert. Ja, und so bin ich da sozusagen ja langsam reingekommen und auch immer so dieses innere Gefühl, dass das, was wir machen, einfach wichtig ist und dass wir dann ja Wegbereitung machen. Auch für den Jakobusweg damals bereits. Aber irgendwie war natürlich dann der Jakobusweg nicht das Ende. Und wir haben auch überlegt, was könnte man noch machen. Und uns haben die Leute angesprochen, jetzt seid ihr 3000 Kilometer gegangen. Und ich habe gesagt, naja, Rom wäre zwar naheliegend, aber es zieht mich so vom Spirituellen nicht an. Und für mich gedacht, okay, ich weiß jetzt nicht, was man noch machen könnte. Irgendwo ist das Thema für mich abgeschlossen mit diesen 3000 Kilometern. Und dann eben hatten wir einen Vortrag in Deutschland bei der sogenannten Berginale, haben wir den Jakobusweg präsentiert und das weiß ich genau, das habe ich nämlich auch im Buch, kann ich kurz zeigen, bei
Ja.
der Einleitung dann geschrieben, ganz vorne, wie das entstanden ist. Und das war nämlich der 18. März, mein Geburtstag, 2006, haben wir diesen Vortrag gehabt und auf der Rückfahrt, das war so ein Frühlingstag in Warmer, sitze ich so im Auto und war so glücklich, selig, weil ein schöner Vortrag, viele Leute und gute Energie gewesen. Und während ich so fahre, kommt wie aus dem Nichts das Wort Jerusalem in meinen Kopf. Wie eine Stimme. Und ich hatte so, sage ich mal, 1 Minute am ganzen Körper Gänsehaut. Denke ich mir, Jerusalem, was heißt Jerusalem? Und dann, wie die Schuppen fiel es von den Augen, denke ich, boah, kann man leicht nach Jerusalem gehen? Also richtig naiv, sozusagen, nichts gewusst davon.
Ja.
Und dann habe ich erst zu recherchieren begonnen und gesagt, okay, ja, da gibt es nicht viel darüber. Und habe dann, 4 Jahre hat es gedauert, bis das dann konkret wurde und war auch immer wieder mal im Zweifel, aber dann ist immer wieder das gekommen. Und das war so ein starker Ruf, dass ich dann irgendwann gesagt habe, 2010 werde ich aufbrechen. Und ich habe dann auch ein altes Buch gefunden, von einem Theologieprofessor aus Deutschland. Der Titel war Zu Fuß von Passau nach Jerusalem. Und der hatte das gemacht in den 70er Jahren auf mehrere Jahre aufgeteilt. Und ich habe mir das angeschaut und habe dann gesehen, okay, das wäre irgendwie möglich. Und habe dann versucht, das ein bisschen sozusagen mit den heutigen Mitteln noch ja, zu erweitern, verbessern. Und die Route wurde dann eben so von mir im Groben festgelegt auf diesen alten historischen Wegen, aber auch Spuren der Kreuzzüge, aber eines vorweg nicht, um Kreuzzüge zu verherrlichen, denn wer für Gott oder in seinen Namen tötet, tötet immer für sich oder für sein Ego, sondern im Sinne der Heilung und Heiligung der Geschichte hinzuschauen, dem Pilger die Möglichkeit geben, ein Gebet zu sprechen, eine Heilung, eine Heiligung des Weges. Und so haben wir diese Kreuzzugspuren, wir haben aber auch zum Beispiel Spuren von Mutter Teresa, wir haben ganz viele Plätze von Apostel Paulus, das hat sich dann auch so ergeben, mehrere UNESCO-Weltstädte und so jetzt, um das zu schließen, hat das 2006 am 18. März mit dem Wort Jerusalem begonnen. Und 4 Jahre später war es dann so klar, dass ich gesagt habe, ich breche jetzt auf. Ich wohne ja an der Donau, in der Nähe in Abing in Oberösterreich, das ist bei Linz. Und da hat man mal so gedacht, okay, jetzt gehe ich mal bis Belgrad entlang der Donau und dann werden wir schon sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, und so ist das entstanden. Und dann, kurz vor dem Aufbruch, sind eben noch zwei dazugekommen, mein Arbeitskollege Otto und der David. Und dann waren wir sogar zu dritt. Also ich war zuerst jahrelang so in dieser Situation, soll ich nicht? Da habe ich mir gedacht, na, wenn ich warte, dass ich einen zweiten finde, werde ich alt werden und niemanden finden, der mit mir mitgeht. Und so war dann der Entschluss, okay, ich mache es alleine. Das ist ja mein Wunsch, mein Seelenauftrag gewesen, sozusagen da aufzubrechen, dieser Ruf. Und dann waren wir eben plötzlich zu dritt. Und so hat das Ganze nur begonnen mit der Idee, ich möchte versuchen, zu Fuß in Jerusalem anzukommen, zu sehen, was ich am Weg erleben werde, einfach was der Weg mir macht. Also keine Idee eines Projektes
Ja.
oder was auch immer, sondern einfach nur dieser Ruf, ich möchte oder fast ich muss nach Jerusalem gehen.
Das
So
war
war
so stark von innen heraus, eben dieser Ruf. Und du hast es dann gemacht, genau. Und dann bist du in Jerusalem, seid ihr dann zu dritt angekommen. Habt ihr es
genau.
tatsächlich geschafft?
Alle drei. Und noch dazu gab es natürlich auf so einem langen Weg viele Höhen und Tiefen. Es sind immerhin etwa 4.500 Kilometer gewesen. Und ich sage auch dann bei den Filmvorträgen, ich habe ganz viele Vorträge dann gehalten darüber, dass man sich so vorstellt, wenn man sagt, naja, was sind 4.500 Kilometer? Und wenn man jetzt so von Österreich aus dem Herzen Europas losläuft oder losgeht und man geht bis Griechenland. Und viele sagen, ja, bis Griechenland fahre ich nicht, aber mit dem Auto, das ist viel zu weit. Und wir sind bis Griechenland gegangen, du kommst dann zum Mittelmeer, aber dann hast du erst ein Drittel, denn von dort sind es noch mehr als 3000 Kilometer. Da kann man sich diese Dimension einfach einmal vorstellen, wie weit das war. Aber wir haben das trotzdem all dieser Höhen und Tiefen irgendwie geschafft. Und dann, das Besondere war dann noch, das war ein kleiner Wunsch, sollten wir ankommen, vielleicht geht sich das irgendwie Richtung Weihnachten oder sonst Richtung Ostern. Wir wussten nicht, wie lange das genau dauert. Und wir sind dann tatsächlich am Heiligen Abend zu Fuß in Bethlehem angekommen. Und das war wie ein unbeschreibliches, ja, ein unglaubliches Gefühl.
Was
Ja.
unterscheidet sich Wandern von Pilgern? Wie
Naja,
verschiedene
würde ich so sagen, beim Wandern hat man kein inneres, vielleicht nicht wirklich ein inneres oder spirituelles Ziel oder religiöses Ziel. Und beim Pilgern hat man halt ein religiöses, spirituelles Ziel, einen Wallfahrtsort, was auch immer. Sonst könnte man ja auch einfach 10-mal rund um Österreich gehen und hätte vielleicht auch diese Kilometer. Aber es macht
Also
schon
wenn es
einen
um die
Spaß.
Kilometer geht, ja.
Ja, genau. Und es geht hier nicht um die Kilometer, sondern um die Leistung, sondern ich finde, vielleicht ist das auch so wie ein Stein, der sozusagen, wo das Wasser drüber läuft. Und überall kommt man hin, man nimmt sich etwas mit. Man kommt zu vielen historischen Orten, zu Gedenkstätten, zu Kriegsschauplätzen, ob das das Amselfeld ist, ob das in Mohacs die große Schlacht war, wo über 20.000 Tote waren, oder andere solche geschichtsträchtige Stellen oder große Schlacht, wo vom Kreuzzug im Bereich von Ikonium und, und. Und man kommt auch sie nach Troja, nach Ephesus, man kommt zu 4 oder 5 Gemeinden aus der sogenannten Apokalypse aus dem Johannesevangelium. Und alle diese Orte erreicht man zu Fuß. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwo hinfahre, aussteige oder ob ich langsam mich nähere und vielleicht dann etwas wahrnehmen kann. Und so habe ich das gesagt, es ist ein Prozess im Grunde genommen. Und dann wartet halt am Ende noch das große Ziel, also die Belohnung, dass man vielleicht irgendwann in Jerusalem am Ölberg steht und dann nach Jerusalem hinunterblickt und dann vielleicht so weit wie möglich bei sich ist, etwas leerer geworden ist. Wir sind ja alle, gibt es einen schönen Zugang, wie ein volles Gefäß, aufgrund, ja, der Welt, die wir halt jetzt leben. Und beim Pilgern gibt es halt die große Möglichkeit, dass man ein bisschen leerer wird. Das Gefäß wird leer. Und dadurch kommen dann auch Dinge, die schon da sind, kann man dann wahrnehmen. Es können sich Probleme lösen, die man lange schon mit sich trägt. Und wenn man natürlich leer ist, kann man natürlich etwas fühlen, etwas wahrnehmen vielleicht. Und so ist dieser lange Weg zu Fuß dorthin auch die ideale Vorbereitung dann für die Ankunft selbst. So würde ich das sagen. Und der Weg aber dorthin nicht nur jetzt einfach irgendwie, sondern sehr historisch interessant, dass man sehr viele Höhepunkte hat, wo man dann sagt, wow, als Beispiel, jetzt bin ich in Belgrad und ich stehe vor der größten orthodoxen Kathedrale des Balkans, das ist Sveti Sava, eine Riesenkirche, ein Tempel für ungefähr 10.000 Stehplätze und sagt, wow, oder man kommt wohin und hat eine Begegnung, wird wo eingeladen und da gibt es so viele Momente, wo man sagt, alleine dieser Augenblick war es wert aufzubrechen. Und so ist man wirklich so weit wie möglich im Jetzt und das Ziel Jerusalem ist halt sozusagen die Motivation aufzubrechen. Aber man geht dahin und freut sich und plötzlich ist man in Ungarn. Und so geht es dahin mit vielen Erlebnissen und sagt, wow, hier sind wir gekommen, das haben wir gesehen, dieses Ibertal, jetzt sind wir in Pristina und irgendwann bist du plötzlich am Mittelmeer, sagst du, wow, jetzt haben wir ein Drittel, vielleicht schaffen wir es wirklich. Es sind ja nur mehr noch 3000 Kilometer.
Ja, genau.
Und so geht das weiter und dann sind wir zum Beispiel nach Troja gekommen. Ich habe vorher nicht gewusst, wo Troja angeblich liegen wird. Ich habe mich mit dem nicht auseinandergesetzt gehabt. Und dann liegt das eben in Kleinasien auf der Route. Und so hat sich vieles immer wieder ergeben. Und dann die Paulusspuren. Und so waren so viele Höhepunkte, dass man oft gesagt hat, war jeder Tag kostbar. Und ja, ich wüsste jetzt nicht, was man vergleichen könnte mit diesem Gefühl dazumals, wie ich aufgebrochen bin. Ich habe auch mal gesagt, es ist wie eine Ehre gewesen, eine Ehre, nach Jerusalem aufbrechen zu dürfen. Ja.
Und wie ist es dann zur Idee gekommen, daraus einen öffentlichen Weg zu machen? Also es war ja erst deine innere Reise, dein innerer Ruf. Und das ist ja dann noch mal was anderes, wenn du etwas für dich hütest und es dann öffentlich zu machen. Was war dann dieser Beweggrund, es zu diesem Friedensweg oder zu diesem Pilgerweg zu machen?
Du hast schon etwas angesprochen mit Wegbereitung. Ich habe das, wie gesagt, aufgrund der Feedbacks der Leute gesehen vom Jakobusweg, dass sie gesagt haben, ja, wir machen Wegbereitung für die Jakobspilger. Wir hatten damals auch diese Domain Jakobswege.at aufgebaut in Österreich. Und das war irgendwie, dieser Samen war wahrscheinlich gesät. Und es ist ja auch interessant, dass wir, mein Taufname, Nomenes Domen, ist auch Johannes der Täufer, ist halt ein schöner Zufall. Und dort, wo wir aufgebrochen sind, in meinem Heimatort, die Pfarrkirche ist eben auch Johannes dem Täufer geweiht. Und wir sind am 24. Juni aufgebrochen. Und das war aber alles nicht geplant. Ich hatte ja, das möchte ich noch sagen, nicht gewusst, gehe ich im Winterweg, gehe ich im Frühlingweg, gehe ich im
Das ist ja
Herbstweg.
der Johannistag, der 24.
Genau,
Juni. Ja,
genau. Also an meinem Namenstag bin ich
für alle, die
aufgebrochen.
nicht katholisch geprägt sind.
Patronamstag, genau. Und dann habe ich ja nicht gewusst, wann soll ich starten überhaupt. Und weil ich wusste schon, in Syrien, wir sind ja noch durch Syrien gegangen 2010, ein Monat war das ungefähr der Weg, da kann es im Sommer an die 50 Grad haben. Und das wusste ich schon, dass mit 50 Grad du nicht gehen kannst. Also zumindest nicht ich und ich würde das auch niemandem empfehlen. Und so habe ich mir überlegt, puh, wann sollte man weggehen? Um vielleicht 40 Grad muss man wohl in Kauf nehmen am Balkan. Und okay, aber 50 Grad ist ein No-Go. Und dann habe ich eben im Juni, ab Juli hatte ich frei bekommen, genau, ich hatte da, es war ja ein langer Prozess, um überhaupt diese Zeit frei zu bekommen beruflich. Das war ja ein vier, es war auch so 4 Jahre, in diesem Punkt, geht das nicht. Und dann habe ich da eben gesagt, ich möchte das. Und das war eben noch dazu zu meiner inneren Unsicherheit, ob das wirklich machbar ist, war dieser schwierige Situation mit dem Dienstgeber. Und ich habe das dann eben nicht regeln können. Und dann hatte ich ab Juli frei, 2010. Und dann war wieder so wie ein Gefühl oder eine innere Vision, dann kam plötzlich, hu, im Juni, wenn du im Juli frei hast, ah, dann gehe ich am 24. Juni los. Das ist der Namenstag von Johannes der Täufer und Johannes der Täufer, Jesus gehören ja zusammen. Und so sind wir am 24. Also da war diese Wegbereitung schon drinnen. Und dann hat es auch am Weg wieder Erlebnisse gegeben, die auch für mich so persönlich mit Jesus und Johannes in Verbindung stehen. Also gewisse Festigungen. Und dann sind wir angekommen. Aber da noch jetzt dieser Punkt, noch keine Idee, etwas draus zu machen. Ich hatte ein sehr spärliches Tagebuch. Mein Tagebuch war oft nur eine Zeile, nämlich sie von A nach B und Kilometer. Das war das Tagebuch. Sonst nichts. Was sie sage ich jetzt von einem Ort X zum Ort Y, 32 Kilometer. Und ganz selten ein Wort dazu. Also es war sehr dürftig. Und wie wir dann zu Hause waren, war dann so, dass der Otto, mit dem ich einen Jakobsweg vorher gemacht hatte, 7 Jahre davor, gesagt hat, naja, falls wir wieder Vorträge machen, er hat eben wieder fotografiert und gefilmt, das ist so viel Arbeit, er weiß nicht, ob wir das hier wieder machen sollten. Wenn, dann soll ich einmal ein Buch schreiben über die Reise und dann kann man das immer noch machen. Und ich habe gesagt, nein, ein Buch schreiben möchte ich nicht. Das war nicht in meinem Fokus. Ich kann zwar Deutsch, aber auch ganz gut, denke ich. Aber ein Buch schreiben, das war nie meine Motivation. Ich habe dann wirklich auch manchmal Leute getroffen, die haben gesagt, ah, ich würde so gerne ein Buch schreiben, mir fehlt das Thema. Und ich habe mir gesagt, oh je, ich hätte das Thema und ich möchte aber kein Buch schreiben. Und dann war das aber so stark. Und dann ist auch, das war dann eben nach der Ankunft, ein paar Monate später, habe ich so überlegt und irgendwann sind ein paar Wörter gekommen. Und mit diesen 3 Wörtern habe ich mal niedergeschrieben und gesagt, okay, soll ich vielleicht doch? Und dann habe ich mich diesem Wunsch sozusagen hingegeben und habe dann mehr als ein halbes Jahr geschrieben an dem Buch. Und das war ein Riesenprozess. Und ich habe das halt dann aufgrund der Fotos gemacht. Sprich, ich habe die Bilder natürlich gehabt und das Tagebuch mit A bis B, wo wir hingegangen sind. Und mit dem bin ich dann wieder hinein und bin halt im Wohnzimmer gesessen und hab so, man kennt das ja vom Schreiben wahrscheinlich, da ist man zwar dann hier, aber man ist gar nicht hier. Ich bin dann eigentlich am Weg ein zweites Mal gewesen. Und ich habe den Weg noch einmal durchlebt, habe mich an vieles wieder erinnern können und zusätzlich Recherchen gemacht. Und so ist das Buch dann so in Höhen und Tiefen entstanden. Und das Buch war vielleicht sogar schwieriger als der Weg selbst, würde ich sagen. Und als ich dann das letzte Mal, das ist auch noch ein kleines Detail, das fällt mir jetzt ein, das letzte Mal die Speichertaste gedrückt habe ich so das Gefühl gehabt, das war im September, das war jetzt wie eine Geburt. Jetzt ist es draußen sozusagen. Und dann war es der 24. September, genau exakt 9 Monate nach der Ankunft. Das heißt, es
Nein,
war wirklich eine Geburt, ja?
nein,
Ja, und wir,
das ist
schau, das gibt es ja
verrückt.
doch nicht, habe ich gesagt, das
Ja,
gibt es ja nicht.
das sind wirklich
Und
sehr seltsame Fügungen, ja.
ja, und das war es. Und ich hatte auch beim Schreiben immer wieder oft Gänsehaut und so. Und das Gefühl, dass mir geholfen wird sozusagen und dass das halt irgendwo rausgehört und ich das machen soll. Ja, und im Nachhinein bin ich froh, aber das Gehen war viel einfacher als das Buch zu schreiben. Wir haben sogar auch wieder diese Wegbereitung drin und da war aber auch noch keine Idee eines Projektes. Und dann erst haben wir das Buch eben gehabt, dann haben wir doch begonnen, einen Film zu machen. Das war wieder eine Riesengeschichte, aus 20 Stunden Filmmaterial und etwa 15.000 Bildern ungefähr, einen Film zu machen. Nämlich nicht nur, wie schneidet man das? Man musste das Ganze dann auch mit Musik hinterlegen. Es ist immer wie Kino gemacht, aber live moderiert. Ich wollte nicht wie aus der Dose etwas aufnehmen und auf Play drücken, sondern ich wollte auch diese Energie und Stimmung aufbauen. Und dann haben wir auch diesen Film nie zum Verkauf angeboten im Internet, weil da ist die Energie weg. Das ist ganz anders, wenn man das live macht. Also der Film ist dann so gewesen, es gibt wie Kino mit Musik hinterlegt, aber die Moderation ist live. Und da kann ich auch ein bisschen eingehen dann auf die Situation. Ja, und dann haben wir den Vortrag gemacht und der erste, da waren gleich, glaube ich, 500 oder 700 Leute sogar beim ersten Vortrag gleich. Und dann habe ich kein Konzept gehabt, was ich sage. Ich habe den runterlaufen lassen, die Musik dazu, und dann, hu, was sage ich jetzt? Und dann habe ich 2 Stunden durchmoderiert und das ist so ins Herz gegangen, nämlich auch für mich, dass ich am Ende nasse Augen hatte und das, was ich da gesagt habe, habe ich dann über 100 Mal ungefähr gleich immer so gelassen. Ich habe mir das so verinnerlicht und versucht zu verbinden und halt dann auch beim Vortrag viele Stellen versuche ich dann mit geschlossenen Augen zu machen, bin ich nicht so abgelenkt und kann ich auch nicht vorne stehen. So, wenn ich unter den Leuten bin, dann fühle ich mich verbunden. Ja, und dann habe ich ein gutes Gefühl und da passieren halt dann, mache es mal so Stellen, wo ich selbst berührt werde, obwohl ich das schon kenne. Und dann denke ich, da habe ich so das Gefühl, okay, jetzt wird jeder, wo er eben steht, auch auf seine Art und Weise berührt. Und das sind so diese besonderen Momente. Und da passiert auch eine Wegbereitung dann. Und so hat sich das mit dem Vortrag. Und dann
Also auch
2000.
bei Leuten, die den Weg gar nie gemacht haben, hast du eigentlich wie so über deine Präsenz diese Energie transportieren können.
Ja, genau. Also,
Also du
ich
hast die
würde.
Bilder, die Film gezeigt, aber du hast gesprochen und die Leute, die meisten waren noch gar nie auf dem Weg. Es war nicht wie
Gar
ein
nicht, ja.
Wiedersehen, sondern du hast ihnen etwas Neues gezeigt und sie für dieses Gehen hast du sie wie, du hast sie berührt.
Vielleicht, genau, oder Sehnsucht ausgelöst, also, oder einfach berührt. Und es hat der Sache gegeben, dass Leute mit nassen Augen den Vordergrund verlassen haben. Und man, es ist natürlich, ja, jeder hat seine Art und Weise, einen Vortrag zu machen, aber wir haben wirklich teilweise so tolles Feedback bekommen, bis hin, dass uns Leute gesagt haben, es war der schönste Vortrag ihres Lebens. Und also solche Dinge. Und das war so, darum sage ich, das ist nicht nur alles von mir, da ist schon auch eine Hilfe dabei. So will ich das einfach ganz klar sagen. Und ja, und so, das war eben dann der erste Vortrag, das war, glaube ich, 2011. Und erst 2012, und zwar am 21. Dezember 2012, das war der sogenannte Weltuntergangstag,
Ja,
vielleicht
genau.
weiß man das noch, wo
Ja.
der sogenannte Maya-Kalender, dieser Zolkin,
Ja,
zu Ende
genau.
ging. Ich weiß nicht, wie viele Jahrtausende alte praktisch Konstellation hat sich sozusagen weitergedreht. Und dann haben wir gesagt, hu, wenn jetzt die Welt untergeht, dann machen wir etwas, wir öffnen den Jerusalemweg als Friedensweg. Und wir sind nach Spanien geflogen, nach Finisterre an diesem Tag. Da war natürlich keine Pilger dort, es war ein kalter Tag, es war windig. Es gibt auch dazu ein Video im Internet übrigens, das gibt es live. Und haben dort dann den ersten Aufkleber, so mit einer Friedenstaube. Früher hatten wir nur Jerusalemweg.at und
Genau.
dann haben wir diese Friedenstaube, ich kann es ein bisschen in die Kamera halten vielleicht. Sieht man das? Genau, die Friedenstaube, und haben diesen ersten Aufkleber in Finisterre an diesen Kilometer Nullstein hingeklebt, einfach so, das hält natürlich nicht, aber einfach so Initiation gemacht und dann vorgestellt, dass sich ein Weg aufbaut von Spanien nach Jerusalem. Das hat nicht lange gedauert, es waren ein paar Minuten, und hatte ich das Gefühl, der Weg ist jetzt initiiert. Dann hat das eine das andere gegeben, und so wurde aus dieser Idee und dem Ruf nach Jerusalem zu gehen, Schritt für Schritt ein Friedensweg. Und so hat sich das weiterentwickelt.
Was ich höre heraus, dass du sehr geführt bist. Also du hast einerseits immer so einen Impuls und dann hast du so wie eine Gärungszeit und dann machst du es und dann bekommst du aber immer auch ein bisschen wie entweder menschliche oder auch göttliche, ich sag's jetzt mal göttliche Begleitung. Bezeichnest du dich als spirituellen Mensch schon, oder?
Ja.
Ja. Und ist das religionstreu oder darf ich dir diese Frage stellen oder ist es dir zu persönlich?
Wir dürfen alles.
Woran glaubst du? Was ist für dich diese Kraft, die dich unterstützt, diesen Weg zu bereiten oder auch eben vor die Leute zu stehen und die Leute zu berühren? Was ist es, das dich durchdringt?
Also ich bin als Christ oder römisch-katholisch aufgewachsen, und ich möchte jetzt gar nicht irgendwie für oder gegen, denn es gibt in der Kirche ganz viele Dinge, die ganz positiv sind, und es gibt ganz viele Dinge, die eben nicht positiv sind. Und das ist eben, liegt eben an den Menschen. Und für mich ist jetzt, wir haben erst vor kurzem auch intern so eine Diskussion gehabt, und das passt jetzt gut zu diesem Thema, denn der Jerusalemweg ist ja oder soll ja, so haben wir das auf die Fahnen geheftet, ein interreligiöses Projekt sein, aber es soll darüber hinausgehen, nämlich ein interkulturelles Projekt. Denn im Grunde genommen, so ist jetzt, würde ich das sagen, und erlaube mir das jetzt so zu sagen, ist ja meine Wahrheit, das muss nicht für alle gelten, aber ob wir jetzt dieses Gefühl oder den Zugang, die Erinnerung dessen, dass wir den göttlichen Ursprung haben, über ein Buch, das heißt eine Buchreligion, sprich über Christentum, Judentum oder Moslems, diese drei abrahamistischen Religionen am Weg nach Jerusalem, oder ob wir eine andere Philosophie haben, ob wir ein Erlebnis hatten, ob wir eine Einweihung hatten, ein Ritual oder eine Naturreligion. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir uns bewusst werden, dass wir einen göttlichen Ursprung haben. Und da ist auch ein kleiner, feiner Unterschied. Man hört oft, ja, man soll sich sozusagen mit Gott verbinden. Mein Zugang ist aber, wir sind seit der Geburt sowieso mit Gott verbunden. Wir müssen uns nur erinnern daran. Und jetzt habe ich zum Beispiel Gänsehaut im ganzen Körper.
Ja.
Das ist so im Moment wieder. Das ist so irgendwie für mich so klar irgendwo, diese Erinnerung dann. Und diese Erinnerung kann eben durch eine Pilgerreise geschehen, die kann durch Religion geschehen, was auch immer. Und ich bin christlich aufgewachsen und hatte halt dann auch Erlebnisse, wo ich dann mit Jesus sozusagen irgendwie mehr in Verbindung kam, aber habe mit dem System halt auch dann irgendwo machen Sachen, was ich nicht so gut finde. Und das ist halt so. Aber im Grunde genommen bin ich halt als Christ aufgewachsen. Und ich würde mich jetzt bezeichnen, als Christ, so will ich das einmal sagen. Und nicht jetzt irgendwie mit römisch-katholisch habe ich schon ein bisschen meine Mühe, muss ich ganz ehrlich, mit Organisationen. Ja, so will ich das einfach sagen. Und mein Weg mag für mich passen, aber ein anderer, das ist auch so der Grund, glaube ich, was so wichtig wäre, dass wir nicht sagen, ah, du bist jetzt Moslem, du bist Jude und dein Weg ist nicht so gut. Nein, mein Weg ist mein Weg, dein Weg ist dein Weg und ich akzeptiere deinen Weg und so können wir ja das Verbindende vor das Trennende setzen. Und das ist so etwas, einfach dieses ganz Wichtige. Und weg habe ich schon nach letzter Zeit gemerkt, dass es hilfreich ist, wenn man sich ein bisschen von den ganzen Dogmen löst und so mehr versucht, die Religion vom Kopf in das Herz zu bringen. Das ist so der Punkt. Und
Ja.
das, wie gesagt, gibt schöne Zugänge. Und ich, ja, also Spiritualität ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wenn man da
Ja.
ins Herz kommt und
Ja.
was fühlen kann, was wahrnehmen kann. Und da hat erst vor einiger Zeit ein Freund ein gutes Wort gesagt, dieses Wort Gewahrsein, also Achtsamkeit und Gewahrsein in der Natur. Und ja, und so kann dieser lange Weg nach Jerusalem auch ein Lehrmeister sein, nämlich dort, wo wir stehen, hilft uns zu weiterentwickeln und vielleicht kommen wir sogar irgend eines Tages dort an. Und so würde ich eben das mit den Religionen sagen, die haben alle ihre Berechtigung, aber sind nicht der einzige Schlüssel. So würde ich, das kann man es, glaube ich, sagen. Sind ein Hilfsmittel, ein wichtiges Hilfsmittel, um sozusagen sich daran zu erinnern und diesen spirituellen Weg zu gehen. Aber die Religion, sollte die Religion auch das Ziel sein? Das ist die Frage. Oder ist es nur das Hilfsmittel?
Ja, genau.
Und sich nicht so in dem Ganzen verlieren und nur im Kopf zu sein.
Ja, genau. Das gefällt mir auch, so wie ich dich jetzt kennenlerne, dass du sehr auch von den Gefühlen sprichst, also vom Kopf eigentlich, du bist, also du sprichst über Fakten, über messbare Dinge, du bist logisch, aber das Gefühl ist ja auch etwas Wichtiges und es steht den Männern gut, es steht dir gut, über Gefühle zu sprechen, weil das ist ja auch die Brücke eigentlich zwischen den Religionen, zwischen den Männern und Frauen, zwischen den Generationen. Und ich möchte gerne dieses Wort, das auf der ersten Seite oder diesen Satz lesen, der auf der Webseite steht. Die Liebe, die stärkste Kraft des Universums, durchdringt und mir gefällt besonders, durchlichtet alles und baut Brücken zwischen allen Menschen. Also jetzt habe ich Gänsehaut und damit das hat
Halleluja.
mich der Weg gekriegt. Weil ich habe im Januar davon gehört, davon gelesen. Ich hatte so eine Umbruchzeit, weil meine Mutter gestorben ist. Ich wollte eine Auszeit nehmen. Und ich bin mit so vielen Religionen schon doch in meinem Leben in Kontakt gekommen. Und weißt du, man kann den Jerusalem einfach machen, man kann den mechanisch machen. Und es geht ja mitten durch das Pulverfass. Und ich habe viel mit Migranten gearbeitet und war auch schon im Orient. Aber mit diesem Satz, mit dieser Einladung, wirklich mit der Liebe zu gehen und das von den Männern geschrieben. Also ich denke, ihr seid im Vorstand lauter Männer, oder? Das ist einfach mein Bild. Und das fand ich so berührend. Das fand ich als Frau und weißt du, als Frau alleine dann in den Orient zu gehen, weil ich hatte nur diese 6 Wochen Zeit. Und ich habe dann gedacht, welches Stück nehme ich mir heraus? Und ich wollte halt in den Orient gehen. Ich habe angefangen, Arabisch zu lernen letzten Herbst. Und das war so ein, ich hatte nur dieses Zeitfenster. Und dann mit diesem Satz, dass eigentlich mit der Liebe, dass die Liebe eigentlich der Wegbereiter ist und die Wegbereiterin und die Brücke zwischen den Kulturen. Weil ich denke, es ist ja einfach, in der eigenen Kultur ein bisschen herumzugehen, aber dann als Christ in muslimischen Hoheitsgebieten oder jüdischen Hoheitsgebieten zu gehen, das fand ich schon noch eine Herausforderung. Und das fand ich dann so wie, das ist der Segen, das ist so, damit öffnest du Türen.
Ja, also ich kann dem jetzt nichts hinzufügen und ja, die Liebe ist natürlich der Schlüssel. Und das ist jetzt auch etwas, was genau dazu passt. Also wenn wir dann beim Vortrag in Jerusalem ankommen und dann sind wir in der Grabeskirche und dann brennen, da haben wir Kerzen gefilmt, die brennen. Und dann sage ich oder stelle ich halt so die Frage, wie viele Religionen gibt es? Und sage es dann so als Antwort, ja, im Grunde genommen gibt es nur eine Religion, die Religion der Liebe, denn Gott ist Liebe. Deus est Caritas. Und so hört es dann auf. Und dann sind wir mit diesem Schlüssel. Gott ist Liebe und wir sind ein Teil davon. Und somit sind auch alle Menschen über das Herz miteinander verbunden. Und dann macht es eben keinen Unterschied, dass du diese Religion, wenn ich dir oder dich als Mensch begegne. Und nicht sozusagen, sage, okay, ich bin der und der, sondern ich als Mensch begegne und da kann man, über das Herz kann man alle Menschen ansprechen. Und das gibt ganz wenige. Natürlich gibt es bei den Christen, bei den Moslems und bei den Juden gibt es, was sie, jene, die vielleicht ein bisschen mehr orthodox sind oder jene, die vielleicht sogar ein bisschen radikal sind. Das gibt es halt, aber es sind wenige. Das sind überall wenige. Die Masse ist total friedlich. Und auch bei, zum Beispiel in der Türkei, für mich möchte ich auch eine Lanze brechen, ist so neben Jordanien das gastfreundlichste Land. Und vom gesamten Weg, ich mag Frankreich sehr gerne, aber sonst ist Türkei und Jordanien sind die Highlights, möchte ich sagen. Gerade die Türkei mit über 2000 Kilometern, ein langer Abschnitt, also 3 Monate. Und dort sind nicht nur gastfreundlich, sondern sie haben auch fast immer großen Respekt, wenn sie hören, boah, was machst du? Du machst den Hadsch, sozusagen, du gehst nach Jerusalem für den Frieden. Und dann kommt, also das ist überall gut, gut, gut. Und man kann teilweise sogar in einer Moschee schlafen. Also es ist wirklich, man hat einfach Informationen, die nicht immer ganz stimmen. Man ist ein bisschen manipuliert von den Medien. Man hat Ängste, und wenn man dann hingeht, und es sind schon interessanterweise mehrere Frauen, die alleine aufgebrochen sind, aus Europa, von der Schweiz, von Deutschland, sogar eine Frau aus Namibia ist eigens gekommen nach Deutschland und hat gestartet den Weg. Sie ist einmal bis Belgrad jetzt gegangen, hat vorher Jakobuswege gemacht und dann, naja, irgendwann kommt vielleicht so die eigentliche Pilgerreise, nämlich nach Jerusalem aufzubrechen, zurück zum Ursprung, zu den Wurzeln. Und die Frauen, die unterwegs waren, waren alle überrascht, dass es, teilweise wurden sie sogar beschützt, unter
Ja,
Anführungszeichen.
das
Also so,
habe ich auch
so.
erlebt.
Es kann natürlich überall mal etwas sein, aber das kann dir auch passieren im Alltag. Du gehst bei in eine Stadt, in München oder keine Ahnung, in Linz in die Altstadt oder egal wo, und du wirst wohl blöd angesprochen. Das kann überall sein, aber die Landbevölkerung ist extrem hilfreich und das ist, wie es auch bei uns, habe ich das immer so gesagt, kann es sein, dass die Kirchenglocken läuten und halt vielleicht nicht alle in die Kirche gehen, um das so positiv auszudrücken. Und so gibt es auch im Land, dass die Moschee der Muezzin ruft. Die Menschen sitzen im Teers und gehen nicht in die Moschee. Das ist nicht so, wie wir das glauben, dass das, die Religion ist schon wichtig, aber die Menschen haben grundsätzlich auf der Welt immer dieselben Wünsche und Bedürfnisse. Sie möchten Arbeit haben, Familie haben, leben können. Und die Religion ist dann noch etwas dazu, aber diese Fundamentalen, das sind Gott sei Dank ganz wenig. Das wollte ich noch sagen.
Und eben da kann das Pilgern oder auch dieser Weg einfach auch eine Brücke sein.
Wir nehmen gerne Mitglieder auf. Sind es sind circa 200 Mitglieder aus vielen
Okay.
Ländern schon.
Ja.
Großteil ist natürlich deutschsprachig und vereint, das möchte ich einfach sagen. Diese Mitgliedschaft ist halt für uns wichtig,
Ja.
weil mit vielen Mitgliedern, wo man einfach in den kleinen, das, in dem Fall ist das einmal im Jahr 25 Euro, das ist im
Ja.
Grunde genommen, ja, 2 Euro im Monat, das ist gar
Warum
nichts.
bin ich noch nicht Mitglied, frage ich mich
Ja, das
jetzt.
frage ich mich auch gerade. Und diese Mitgliedschaft, das möchte ich noch sagen, hilft uns eben, um dieses Projekt aufzubauen. Sprich,
Genau.
die Webseite, GPS, wir möchten jetzt ein Backoffice machen und, und. Also, das kann man nicht irgendwie alles so nebenbei. Die Mitgliedschaft ist schon wichtig und wir haben da auch andere Ideen, aber der Verein ist sozusagen der Träger von dem Ganzen. Und der Verein heißt eben Jerusalem Way International Peace Team. Das ist die Vereinsorganisation. Und das kann ich auch sagen, das ist alles im Internet natürlich nachzulesen. Und die Präambel steht halt für Friede, Freiheit und Toleranz. Das sind die drei Grundwerte des Vereines.
Genau. Und ich, eben, es gibt wieder zwei Sachen, die ich eigentlich jetzt noch sprechen wollte. Eines ist, dass der Weg an sich ein Friedensweg ist, dass ihr das schon initiiert habt. Das ist per se schon ein Credo. Wir wollen, wir sind, wir stehen für Frieden, wir gehen für Frieden. Aber ich denke, jede Person, jeder einzelne Mensch, der diesen Weg geht und dieses trägt, oder eben, ich habe jetzt zum Beispiel das Tuch, das ist ja auch so schön. Jeder, der mit diesem,
Ja,
also nicht
danke.
mit, einfach jeder, der mit diesem Rucksack auf dem Weg geht und ein bisschen darüber spricht oder einfach nur durchs Gehen und durchs Präsentsein, durch die Toleranz und durch die Offenheit und sich das Einlassen. Man verströmt ja wie man hat ja wie eine andere Energie, wenn man geht, als wenn man durch eine Stadt als Tourist rennt.
Ja.
Dadurch bildet man schon Frieden, dadurch bildet man schon Brücken. Ich finde, also ich habe erlebt, ich habe mich äußerlich unterschieden von den anderen Touristen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich besser war, aber es hat von mir aus wie etwas anderes gestrahlt als von diesen anderen, die einfach durchgerast sind. Und ich habe so viel Hilfsbereitschaft bekommen. Einerseits, weil ich als Frau alleine unterwegs war, aber weil die Leute auch interessiert waren. Was machst du denn da, um Himmels Willen? Du gehst zu Fuß durch die Gegend. Und warum? Was suchst du denn? Was hast du verloren? Und dann, ich hatte meinen eigenen Grund. Ich wollte wie Frieden finden, dass ein Lebensabschnitt abschließen, nach meiner, ja, egal. Und dann habe ich aber gemerkt, es geht um viel mehr. Es geht wirklich darum, auch um das andere, um die anderen kennenzulernen, um die andere Kultur kennenzulernen, die Landschaft kennenzulernen, die Menschen prägt. Und aber auch mich zu zeigen als Schweizerin, ich komme daher aus diesem Land und ich bin nicht stinkreich, wie alle glauben. Ich esse nicht nur Schokolade. Ich bin eine ganz normale, einfach ein Mensch. Und mich interessiert das Leben, mich interessieren die Leute und die Klischees im Kopf, die können sehr schnell gekippt werden in der direkten Begegnung. Und das ist ja an sich eigentlich per se Friedensarbeit. Und es kann, man kann auch wie Sympathien oder Zuneigung ausgetauscht werden, einfach weil man freundlich ist. Ich finde, Freundlichkeit ist ja schon auch ein Friedensangebot. Man muss ja nicht gleich jeden lieben und umarmen oder so. Also die große Liebe ist ja noch eine große Nummer, aber Liebe kann ja einfach über Freundlichkeit einfach auch weitergegeben werden. Und ich denke, jeder Mensch, jeder Mann und jede Frau, die auf dem Weg geht, ist per se eine Friedensarbeiterin.
Das hast du ganz wunderbar gesagt. Und mir fällt zum Beispiel jetzt die Claudia Schilde aus Deutschland ein, die von
Genau.
Koblenz oder Konstanz, ich sage jetzt hoffentlich, glaube ich,
Der
Konstanz
Koblenz,
oder Koblenz,
ja.
genau. Alles gegangen ist zu Fuß auf zwei Etappen, also eine Etappe von zu Hause bis Griechenland und dann die zweite Etappe Griechenland, Türkei bis Heiliges Land. Und sie jetzt ganz bewusst hat diese Pilgerreise unter dem Motto für den Frieden gestellt. Und das war so, hatte so schöne Begegnungen und man kann sie natürlich auch über unsere Webseite oder Facebook finden, über Facebook auch dann finden. Sie hat dann viele Fotos gepostet und sie hatte so schöne Begegnungen und ihr war dieser bewusst als für den Frieden aufzubrechen.
Ja.
Und das ist schon dieser Aspekt, der dieser Weg bietet. Natürlich, es ist auch mit dieser Länge wahrscheinlich der längste Pilgerweg der Welt, aber für mich ist viel wichtiger dieses Thema Frieden. Nicht nur leider jetzt wegen den ganzen Kriegen in der Welt, das Thema Frieden immer wichtiger wird, und somit ja dieser Weg einfach ganz, ganz große Bedeutung hat, aber eben, weil man eben im Gegensatz zu herkömmlichen Wegen, die so in Europa sind, in andere Kulturen kommt, andere Religionen. Und da ist man wirklich der Peregrino per se, der Fremde in der Fremde. Und man hat dann nicht diese gewohnten Strukturen, wo man sagt, es ist alles so perfekt markiert, es gibt überall Herbergen. Und da hat eben ein Pilger aus Frankreich etwas Schönes gesagt, der Alex, den ich wirklich sage, ich liebe ihn, er ist ein junger Mensch und sehr spirituell, er ist über ein Jahr gegangen, mit etwa 30 Jahren. Hat sich Auszeit genommen, ganz bewusst. Und das finde ich auch besonders, wenn oft sagen, ja, wie kann man das? Ja, wenn dir der Arzt sagt, du hast eine Auszeit, weil du hast nur noch 5 Monate zu leben oder was auch immer. Und wenn man sich als Mensch ganz bewusst, ich kann nicht sagen, ich möchte morgen ein halbes Jahr frei haben, aber wenn ich möchte, dann kann ich vielleicht in ein paar Jahren das planen und das machen, denn es geht trotzdem immer um unseren eigenen Weg. Und er hat das gemacht und er hat dann gesagt, nachdem er vorher schon von Le Puy-en-Velay nach Santiago ging und dann eben von Le Puy bis Jerusalem. Und wir sind fast jeden Tag in Kontakt gestanden, weil er hat mir auch geholfen, Feedback zu geben, wie ist der Weg, die Markierung. Das heißt, mit ihm habe ich auch den Weg wieder verbessert, so wie mit der Rosanna aus der Schweiz, mit der habe ich auch viel gemacht. Und er hat dann gesagt, als einer der Feedbacks bis Budapest, beziehungsweise könnte man sagen, bis Belgrad, war es Aufwärmtraining. Also er hat gesagt, Aperitif, hat er gesagt. Es war Aufwärmtraining, denn bis dahin hat man noch Tourismus, der Weg verläuft entlang der Donau auf Großteils. Und dann ab Belgrad geht es so nach Zentralserbien, man kommt zur serbischen Klosterstraße und so zu alten UNESCO-Wilderbestätten, Klöstern. Und da wurde es dann spannend, denn da bist du wirklich ein Fremder. Und das ist auch ein wichtiger Satz. Und zwar, du kommst in Gegenden, wo Menschen leben, die leben aber nicht vom Weg, sondern sie leben am Weg. Und zum Beispiel am Jakobusweg geht der Weg eben durch Regionen durch, wo du Menschen triffst, die vom Weg leben. Und dadurch ist es nicht mehr so unverfälscht und nicht echt. Und ich kann auch allen Leuten sagen, die wirklich Entschleunigung oder dieses ursprüngliche Pilgern, was auch Abenteuer ist, auch eine Sehnsucht, sollten einfach beginnen am Jerusalemweg am Balkan. Das ist noch eine Perle. Tourist ist unerschlossen. Gänsehaut. Gastfreundschaft. Natürlich. Und ich habe jetzt eine Pilgerin aus Spanien, die ist von Spanien alles gelaufen, die ist gerade jetzt in Kosovo auch schon durch und ist in Mazedonien. Sie sagt, sie war so überrascht. In Ungarn haben die Leute gesagt, ah, geh doch nicht nach Serbien. Dann war sie in Serbien. Dann haben sie gesagt, nein, in den Kosovo kannst du nicht gehen. Dann war sie in den Kosovo, dann haben die Leute gesagt, ah, Mazedonien. Und in jedem Land, wo sie reinkommt, hat sie nur Gastfreundschaft erfahren. Und das ist so interessant, das so zu sehen, dass sie sagen, ja, und diese Gastfreundschaft überall und positive Erlebnisse. Und dafür möchte ich eben eine Lanze brechen für dieses Pilgern im ursprünglichen Sinn. Das klar sollte man vielleicht von zu Hause weggehen, aber wenn man wirklich sozusagen dann so dieses besondere Gefühl des Fremdes, des Fremden, der Fremde, des ursprünglichen Pilgerns, ja, das beginnt dann irgendwo einmal am Balkan langsam und ist dann die gute Vorbereitung für auch Türkei, Kleinasien. Und ja, das wollte ich eben noch dazu sagen.
Ja, spannend. Ja, und
Und
was
durch
ich
das,
als zweiten Punkt, ja.
ja, und durch etwas, was noch dazu passt, und durch dieses Kennenlernen dieser fremden Kulturen und Religionen, natürlich je nachdem, wo wir sind, wo wir stehen, und wenn wir dann offenes Herz selbst haben, oder wie du gesagt hast, freundlich sind, hat doch, glaube ich, Grüne mal gesagt, wir sind freundlich, warum du nicht? Zur
Ja,
Erde.
genau.
Wir sind
Ist das der
freundlich.
Mensch?
Die Erde ist freundlich, warum wir nicht, so heißt es, genau.
Warum, ja, genau.
Die Erde ist freundlich, warum wir, und das ist
Ja,
wirklich
das
so.
hat, das ist auch so ein Gänsehauttext, ja.
Das ist ein Gänseatlet, genau, freundlich. Und wenn wir dann diese freundlich sind und gute Erlebnisse und Erfahrungen haben, dann kommen wir nach Hause und werden das nämlich in der Regel weitererzählen. Und dadurch machen wir Friedensarbeit par excellence auf dem Boden, nicht jetzt irgendwo in Papieren, Verträge zwischen, nein,
Ja,
am
genau.
Boden zwischen den Menschen und sagen, hey, die Serben sind extrem gastfreundlich. Dann siehst du einen Serben, der im eigenen Land ist, du triffst einen Serben, fragst du, ey, wo bist du her? Aus Serbien. Dann hast du ein ganz anderes Gespräch
Ja,
plötzlich. Das sieht sich als
absolut.
Mensch. So ist es im Kosovo. Und gerade auch in der Türkei ist ja auch schwierig. Die Türken, die hier in Europa sind, sind ja zwischen den Welten. So sehe ich das. Die sind, wenn sie in die Türkei kommen, sind sie Fremde, denn die sprechen nicht gut Türkisch vielleicht, ein bisschen anders schon, leben teilweise Werte, das gar nicht mehr so ist. Und bei uns sind sie aber auch keine Schweizer oder Deutsche oder Österreicher sind auch fremd. Das heißt, sie sind nirgends wirklich zu Hause und dadurch nicht wirklich auch oft repräsentativ. Aber wenn man die Türken in der Türkei kennenlernt, die sind so wirklich gastfreundlich, da hat man gleich ein anderes Bild davon. Das wollte ich auch noch einmal sagen. Also es ist wirklich, das kann man eben nur kennenlernen, wenn man dort ist. Ja.
Genau. Ja. Und was ich noch anfügen wollte vorher als zweiten Punkt, in Bezug auf die Mitgliedschaft, die Vereinsmitgliedschaft, was ich enorm wichtig finde, oder was ich enorm hilfreich fand, war dieses GPS. Einerseits also weißt du, alleine unterwegs zu sein als Frau, und ich bin noch nie gepilgert. Ich bin sehr fit physisch, um zu wandern, aber gepilgert bin ich noch nie. Und dieser Schritt war schon enorm, aber dieses GPS und deine täglichen oder fast jeden zweiten Tag hast du mir irgendwie eine Nachricht geschickt und diese WhatsApp-Gruppe, die Facebook-Gruppe, das war so wie eine, plötzlich war ich in einer Community drin und ich kam mir vor wie ein verlorenes Schaf, das nach Hause gefunden hat. Das ist, tönt ein bisschen also übertrieben, aber es war wirklich, ich fühlte mich so aufgehoben in diesem Netz. Also einerseits bei dir persönlich, bei den anderen, die immer irgendeinen guten Rat hatten. Und das GPS, außer einmal, als ich dann kein Netz, also es ist mir rausgefallen, aber das ist eine andere Geschichte. Es hat so tadellos funktioniert, auch offline. Ich habe mich so verlassen können darauf. Und auch wenn es in fremden Kulturen, in der Pampa oder irgendwo war, ich wusste, ich war irgendwo immer angedockt. Und das kostet halt auch, um den Bogen zu schließen. Und dafür ist ja die Mitgliedschaft sicher sinnvoll. Oder auch, dass man diese Sachen sich dann auch anschafft, eben also das GPS oder das Badetuch oder was auch immer. Ich finde es einfach wirklich, es ist nicht nur nice to have, es ist wirklich ein Netzwerk und könnte lebensrettend sein. Also ich hatte zum Beispiel, also zweimal kam ich in eine Sintflut rein, zweimal war ich sehr, sehr krank. Zum Glück haben mir Leute vor Ort geholfen, immer, also in Jordanien und in Palästina. Aber falls ich jetzt da gestrandet wäre, ich wüsste, ich hätte immer jemanden anrufen können. Das war enorm hilfreich.
Ja, also du hast es jetzt sehr gut mit eigenen Worten beschrieben. Ich sage manchmal sogar, es ist wie eine Familie, weißt du?
Ja.
Die Jerusalem-Weg-Familie, und wir machen dann ja auch im Winter eine große Weihnachtsfeier auf einem speziellen Ort, nämlich in Österreich, wo die allererste Friedenstaube jemals aufgestellt wurde am Jerusalem-Weg. Es sind jetzt schon mehrere. Auch in Deutschland und so, aber dort war der allererste am Nadlinger Hof, und das ist ein 500 Jahre alter Bauernhof mit einem Freilichtmuseum, und da kommen wir im Winter zusammen oder machen gemeinsame Wanderungen oder machen Pilgerreisen gemeinsam, und so entsteht wie eine Familie. Und natürlich, das war mir wichtig, das ist auch etwas, was vielleicht zu dieser Wegbereitung gehört und wo ich dann oft vielleicht sogar zu viel Zeit reinlege, weil dann meine Privatzeit dann schon sehr knapp ist, aber eben die Menschen zu verbinden und zu vernetzen, das mache ich eben gerne. Und spüre ich dann auch bei manchen Menschen, ist das mehr notwendig, bei manchen weniger. Aber dann hat man eben eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich verbinden kann, eine Facebook-Gruppe. Und dann ist man nicht alleine. Und was ich schon sagen möchte, natürlich, das GPS ist die Basis. Mit dem GPS weiß man natürlich, okay, auch wenn es so schwierig ist, ich brauche nur den roten Strich finden, wenn keine Markierung gerade ist. Wenn ich im roten Strich bin, dann weiß ich, es haben von mir schon Menschen geschafft. Frauen, Männer, alleine, zu zweit, zu dritt. Und dann kann ich sagen, okay, wenn es jetzt schwierig ist, gebe ich jetzt auf oder gehe ich vielleicht weiter, gehe ich durch. Und du hast ja schon viele Biografien geschrieben, und da fällt mir auch etwas ein. Menschen in der Regel, die erfolgreich waren, hatten vielleicht, mach es mal wirklich, gute Gelegenheit zur rechten Zeit am richtigen Ort und so weiter. Aber meist war es so, dass sie deswegen erfolgreich waren, weil sie immer wieder aufgestanden sind.
Ja.
Und immer wieder aufgestanden sind, und durch dieses Konsequentsein, mit den Konsequenzen auch umzugehen, die da auch entstehen, aber durch dieses Konsequenzsein kann man Ziele erreichen. Nur dadurch. Und das ist etwas ganz Wichtiges am
Ja.
Weg. Und da
Und
hilft diese rote
das
Liste.
stärkt auch das Vertrauen ins Leben, wenn
Ja.
du über diesen Punkt hinausgehst, also wenn du nicht hinaus, doch durchgehst. Es ist wie
Durchgehst,
so ein
durchgehst.
Durchgehen durch eine Schwierigkeit, auch durch ein
Genau.
Scheißgefühl mal. Es gibt
Ja.
ja auch diese Scheißtage. Einfach hindurchgehen. Und danach gehst du wie gestärkt daraus hervor. Und das stärkt eigentlich das Vertrauen in die eigenen Kräfte, aber auch ich sag's jetzt mal, in das Göttliche oder ins Leben. Nicht Zufälle, die dir, oder nicht das, was andere dir in den Schoß legen, sondern wenn du eigene blöde Momente oder wirklich Schwierigkeiten überwindest, das finde ich, das sind ja, in anderen Worten eigentlich, was du sagst, aber das ist das, was das Vertrauen stärkt.
Das hast du ganz super gesagt, und mir fällt noch, ich möchte das noch sagen, wenn es sich zeitlich ausgeht. Und zwar, das ist etwas, was ich auch beim Vortrag, wir hatten ja im Raum Griechenland, Mazedonien, so circa 10 Tage, 40, 42 Grad im Schatten, also so heiß. Wir haben keine Leute auf der Straße. Die Einheimischen haben sich vor der Hitze geschützt. Sie sind nicht, man hat niemanden gesehen, Fensterläden geschlossen. Wir haben gesagt, hu, wir sollten wenigstens 25 Kilometer schaffen, um das große Ziel, vielleicht Bethlehem, Heiliger Abend, nicht ganz aus den Augen zu verlieren, sofern wir ankommen. Und da war auch dann das Gefühl einer Trennung, das habe ich auch im Buch dann geschrieben, stand im Raum. Aber es hat einfach Schwierigkeiten gegeben und wir hatten auch
Also
keinen
eher
Streit.
untereinander.
Wir
Ja.
drei, ja. Weil natürlich, wenn die Hitze so stark ist und dann hat jeder, ist mit seinen inneren Konflikten sozusagen und seinen Themen noch und dann die Dreierkonstellation dazu, das war schon hart. Aber wir haben am Abend immer alles ausgesprochen und etwas, was ich eben sagen wollte, ist eben dann so, dass natürlich so, wenn man da dann durchgeht und eben nicht aufgibt, nicht die Flinte ins Korn wirft und dass so eine Reise, also eine Pilgerreise, ist ja auch eine Reise zu sich selbst. Und eines der großen Geschenke, die man mitnehmen kann, ist dieses Ur- oder Gottvertrauen, nämlich dann mit nach Hause für den Alltag und dann wieder weitergeben. Und so sind wir dann wieder im Geben und Nehmen verbunden. Also das ist mir jetzt noch wichtig, was du gesagt hast mit diesem Vertrauen. Und natürlich, das wollte ich auch sagen, das ist ja nur ein Aufkleber, das ist einfach nur ein Pickel, nicht mehr, aber das hilft, weil das findet man von Spanien bis Jerusalem in allen Ländern und du bist irgendwo am Balkan oder in der Türkei und dann siehst du plötzlich diesen Aufkleber, dann weißt du, puh, es war von mir schon dann jemand hier. Und dann sagen die Leute, sie haben dann das Gefühl, sie sind nicht alleine.
Ja, genau.
Und das
Was
ist
soll
also,
ich
und
sagen?
dadurch wird
Ja.
es gangbar, so
Ja.
sage ich das einfach.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, ich denke, eben du, deine Freizeit ist kostbar und ich glaube, wir haben sehr viel ausgetauscht. Zum irgendwie das abzurunden, was würdest du jemandem empfehlen, der noch nie gepilgert ist, der wirklich irgendwie einen Ruf spürt oder einfach irgendwie vielleicht auch im Schilf steht im Leben und etwas einfach etwas anderes machen möchte und jetzt merkt, oh, da gibt es irgendeinen diesen Weg. Was soll der, wie soll der sich vorbereiten oder was würdest du dem raten?
Das ist eine gute Frage, weil natürlich, das ist immer sehr subjektiv und dieser Zweifel ist natürlich dann schon die erste Prüfung, ist einmal der Zweifel, ob wir das jetzt machen. Das ist so wahrscheinlich schon der erste Punkt, den wir
Hat bei
durchgehen
mir
dürfen.
2 Wochen gedauert, mich damit
Ja.
auseinanderzusetzen.
Ja, klar. Und dann kommen nämlich nicht nur die inneren Zweifel, dann kommen die Verwandtschaft und die
Ja.
Kollegen, die sagen, nein, 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 das lasse es sein, das ist viel zu gefährlich oder das
Genau.
schaffst du nicht. Das ist dann
Genau.
der nächste Fallstrick. Und wenn man dann durchgeht, dann stellt sich die Frage, wo breche ich auf? Wenn ich aber aufbreche und ich möchte schon eine Lanze brechen dafür, vielleicht zu Hause aufzubrechen. Klar könnte man auch, wie du es gemacht hast, das hat schon noch einen Sinn. Nur also diese letzten zwei, also das Heilige Land machen nach Jordanien, weil das natürlich so das Herz des Jerusalemweges ist. Aber trotzdem ist es schon etwas Besonderes, wenn man sagt, man bricht zu Hause auf, macht das jetzt in Etappen, wie auch immer, unabhängig dessen, wenn man vielleicht diesen letzten Teil gemacht hat, weil es so von zu Hause weg halt den Vorteil gibt, man kommt langsam rein. Sprich, wenn man schon Pilgererfahrener ist und selbstbewusst, dann fährt man vielleicht in ein fremdes Land und fängt mit dem fremden Land an. Aber wenn man zu Hause aufbricht, kommt man langsam rein und sieht plötzlich, okay, es ist gut gegangen, es ist wieder gut gegangen und so kommt man langsam in diesen inneren Flow, man wird stärker und ich habe wirklich auch schon Pilger jetzt gehabt, die sind vorher nicht gepilgert. In der Regel fängt man ja mit Pilgerwegen an, wie Jakobusweg oder anderen Wegen. Und die sagen dann, hu, vielleicht mache ich jetzt diese große Pilgerreise nach Jerusalem. Aber ich habe schon Leute jetzt gehabt, die sagen, ja, das hat mich nicht angesprochen, aber ich möchte aber nach Jerusalem. Die haben mit dem Jerusalemweg begonnen und es geht ihnen gut dabei. Das heißt, aber die haben eben zu Hause angefangen, langsam und kommen rein. Und sozusagen der Weg ist dein Meister. Also das wollte ich so sagen, wenn dieser Ruf da ist, dann kommen diese Dinge wie Zweifel, wie vielleicht Freunde, Verwandte, Arbeit und dann einfach aufzubrechen. Und das Schwierigste, das kann ich nur noch mitgeben vom ganzen Weg, ist den Rucksack zu packen. Das heißt, wenn der Rucksack einmal alles, was ich brauche, habe, dann kann man losgehen. Aber diesen Rucksack, dass man alles zusammen hat, wenn man das hat, ist es ja sehr leicht, denn man braucht nur nach Osten gehen. Man sollte auch in der Regel nicht reservieren. Das Leben des Pilgers nach Jerusalem besteht aus dem Improvisieren, nicht aus dem Reservieren, sage ich immer. Und dadurch kann man auch wieder dieses Gottvertrauen stärken. Und es ist so einfach, weil man braucht nur am Morgen eine einzige Sache nicht vergessen. Das ist der Rucksack. Wenn du einen Rucksack am Rücken hast, hast du alles mit, was dein Leben ausmacht. Das ist so ein freies, einfaches Leben. Drum, den Rucksack zu packen, die Vorbereitung ist wahrscheinlich das Schwierigste. Wenn man dann aufbricht, dann wird es immer leichter. Das wollte ich noch sagen.
Ja, spannend, spannend. Und sonst kann man ja bei der Webseite jerusalemweg.org, jerusalemweg.org nachschauen, oder man kann auf Facebook oder Instagram euch kontaktieren. Also man findet euch. Ich werde die Adressen ja auch noch einblenden. Ja,
Ja.
vielen Dank, Johannes. Sehr, sehr, sehr spannend. Es gibt noch viele Fragen, die mir durch den Kopf schwirren, aber ich glaube, es ist mal gut für heute. Sag noch ein schönes Schlusswort.
Halleluja.
Halleluja, ja, genau. Ja, genau. Das war eines der ersten Sachen, die ich von dir gehört habe. Und ich finde, es passt so von dir höre ich sehr gerne. Sonst ist es ein bisschen behaftet, aber wenn du es sagst, dann von Herzen gern Halleluja.
Das ist so ein wirklich universelles Wort, das erzeugt positive Energie.
Es ist super. Vielen herzlichen Dank, lieber Johannes, für dieses Gespräch und für deine unglaublich große Sache, die du da ins Leben gerufen hast.
Ich sage danke, danke für deine Wegbereitung. Kann ich noch was sagen, so?
Ja, klar.
Also danke, also boah, was ich sehr jetzt mag, das ist das Bild, das du hinten hängen hast. Das
Ja.
wollte ich sagen.
Ich liebe es. Also mit meinen Namen, die Rose und die Maria. Ich habe mich sehr, sehr lange schwer getan mit der Maria. Und jetzt merke ich, ich habe so diese zwei Teile. Einerseits die Rose, die gerne nach vorne geht, die wirklich gerne auch eine Rampensau ist ab und zu, oder die einfach vorangeht, die auch führt, aber die Maria ist so die fürsorgliche, die zärtliche, die liebevolle, also das ist eigentlich die Frau, die Urfrau voller Liebe. Und das ist meine Meisterschaft, ich sag's mal so. Diese reine Liebe zu kultivieren und diese bedingungslose Liebe in mir, wie sich ausbreiten, weißt du, sie zu finden oder sie zu entdecken, das habe ich jetzt, aber sie auch wie so von selbst entwickeln lassen, ohne dass etwas muss. Also weißt du, diesen Anspruch, dass damit etwas entstehen muss, sondern einfach, ich verstehe es so, dass Maria die weibliche Energie von Gott ist, vom Göttlichen ist, durch sie kommt die Liebe zur Erde.
Ja.
Und sie ist meine Meisterin. Ich empfinde es als meine Meisterschaft, diese Maria-Energie in mir, der Raum zu geben. Und weil die mich nährt und weil, wenn ich darin bin, mir nichts passieren kann. Und die Rose braucht die Maria, um etwas bewirken zu können. Genau. Und deshalb
Danke.
hängt sie hier.
Ja, es ist sehr schön. Und Maria ist eben ganz wichtig.